Christian, ich habe eine Feststellung gemacht und du bist genau die richtige Person, um mir jetzt hier zu verifizieren, dass ich da methodisch korrekt alles richtig gemacht habe und dass da was dran ist. Ja, das gibt hier jetzt quasi eine Studie und ich bin sehr froh, dass ich dich in meinem Podcast habe, denn erstens, du bist Wissenschaftler, ja, du kennst dich aus mit Statistiken und all dem Kram und zweitens, du hast Star Wars gesehen, oder?
Ja.
Das ist alles, was ich von dir brauche. Ich vertrete nämlich die Auffassung und ich möchte das in die Welt hinaustragen und du hast es mir jetzt zu bestätigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen weißer Kleidung und schlechter Treffergenauigkeit. Ist da was dran? Ja, oder?
Oh Gott, willst du wirklich, dass ich raushaue? Es gibt einen Unterschied zwischen statistischen Zusammenhängen und Zusammenhängen, die tatsächlich eine Bedeutung haben. Ne? Da gibt es diese tolle Anekdote von dem bayerischen Dorf, ich habe vergessen, wie es hieß, in dem die Geburtenrate konsistent war und die auch immer jährlich von Störchen heimgesucht wurden. Und dann gab es dieses eine verflixte Jahr, in dem die Störchen nicht kamen und in demselben Jahr gab es nahezu keine Geburten. Und statistisch gesehen ist das ein richtig krasser Zusammenhang. Inhaltlich bedeutet der rein gar nichts. Und ich nehme an, so ist das auch mit der Trefferwahrscheinlichkeit und den weißen Kostümen.
Das war nicht die Antwort, die ich von dir wollte.
Sorry, aber du hast mich als Wissenschaftler angesprochen. Da muss ich immer direkt relativieren.
It depends. Also wer sich hier bewerben möchte, um mir meine Thesen zu bestätigen, ich nehme das entgegen. Auf unserem Discord-Server sehr gerne.
Hey! Alter, die wird man ja genauso schnell abgesägt wie in der Wissenschaft. Das ist ja gar nicht cool.
Ja, wenn mir deine Ergebnisse nicht passen, suche ich mir andere.
Boah, so einer bist du also. Okay. ja. Aber warte mal, weiße Kostüme, wie kommst du überhaupt da drauf?
Sind Chinesewis nicht in weiß gekleidet?
Doch, schon.
Doch. Ja, und die treffen 50%. Ich glaube, das ist eine Treffergenauigkeit, von denen der Klonkrieger nur träumen. Aber
absolut. Haben die jemals irgendwas getroffen?
Bin mir nicht sicher. Aber mir ist kein anderes Intro eingefallen. Und ja, hier sind wir nun.
Nein, du hast das super gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Tut mir leid. Sollen wir es nochmal neu machen?
Warte, nee, jetzt ist auch schon zu spät.
Ich spiele einfach nur die Reaktion ein. Du schneidest es dann zusammen. Das dann. Felix, sau gut. Du hast recht.
Danke. Schneide ich so zusammen? Ach nee, ich schneide ja gar nicht.
Nee, das lassen wir alles so schön drin. Jetzt ist es so. Eieiei. Okay, also, wir sprechen über die Türken. Wundervoll. Gehört zu den Zivilisationen, die ich auch extrem selten gespielt habe. Und zu denen ich meine liebsten Erinnerungen habe aus 2v2s mit dir, wenn wir auf Land Madness gespielt haben, du Türken gepickt hast, wieder aller Erwartungen, die unsere Gegner da so an unsere Zivilisationspicks hatten und wir einfach Double Cav gespielt haben, weil du spätestens dann in der Ritterzeit mit super tanky Light Cav den Gegner kaputt geradet hast, ohne dass du mit der Wimper gezockt hast. Das waren gute Zeiten.
Ja, Türken irgendwie Last Pick in den Turnieren, weil einfach niemand gemeint hat, dass man die für irgendwas brauchen kann auf diesen Maps und dann damit auf Land Madness. Das war schön. Das sind auch so meine Haupterinnerungen an diese Zivilisation. Und die Türken sind eine der vielen Zivilisationen, die ich relativ häufig random bekomme und wo ich mich früher immer sehr drüber geärgert habe, wo es auch eine Phase gab, wo ich die am Stück gekriegt habe und nie was mit denen anzufangen wusste. Und mittlerweile habe ich die ganz gern tatsächlich und das liegt vor allem aber auch an dieser Scoutline. Ich spiele ja sehr gerne mal Light Cav und Tussare und mit den Türken geht das ganz wunderbar. Deswegen habe ich die echt gern mittlerweile. Auch wenn sie so ihre Eigenarten haben, aber die werden wir ja gleich noch alle herausstellen im Laufe dieser Folge.
Ja, genau so ist es. Wir sprechen jetzt erstmal über die Zivilisationsboni, wie es bei uns gute alte Tradition ist. Also der erste Bonus ist zugleich derjenige, bei dem ich mich schon wieder am liebsten bei den Entwicklern beschweren möchte, dass die das so völlig falsch und umständlich hinschreiben. Aber der hat eine ganz interessante Geschichte, die ich dann erzählen kann. Also zum einen, der erste Bonus, zumindest in meiner Liste hier, ist, dass alle Schießpulvereinheiten 25% mehr Lebenspunkte haben. Das betrifft bei den Türken ihre Handkanoniere. Das müsste auch, glaube ich, ihre, wie heißen die, ich vergesse mal, wie sie auf Deutsch heißen, die Cannon-Galleons betreffen. Hoffentlich. Und das betrifft wahrscheinlich auch ihre Janissaries, aber die haben ja sowieso einfach ihre normalen Lebenspunkte. Oder? Mehr betrifft
ja,
das
die nicht. Bombardkens.
Betrifft das auch Bombard Cannons? Das war nämlich das, was ich nicht wusste. Ja, natürlich.
Bombard Cannons sind auch Schießpulvereinheiten.
Das schon, aber ich wusste nicht, dass es die betrifft. Okay, interessant. Ja, voll gut.
Ja, also das ist eigentlich so schon mal ein Bonus, der die Türken zu dem macht mitunter, was sie ja auszeichnet. Also wenn man an Türken denkt, wir beide, haben wir gerade schon rausgestellt, denken sehr viel an die Light Cav. Aber bei vielen Leuten, denke ich, sind sie vor allem als Schießpulver-Zivilisation verankert. Gerade so im Hinblick auf ihre großen Stärken auf Arena. Und dass sie mehr HP haben, ist eben ein ganz elementarer Bestandteil davon. Ich denke, an der Stelle hier, wenn wir das so voranstellen, können wir auch schon mal den Teambonus einbringen. Wir haben nämlich nicht nur 25% mehr HP, sondern werden auch 25% schneller gebaut. Und das zusammen mit der Tatsache, noch ein weiterer Bonus, wir haken jetzt hier auf einmal alles ab. Sie kriegen nämlich auch noch in der Universität das Chemie-Upgrade kostenlos, was bedeutet, dass sie am Anfang der Imperialzeit sofort Zugriff auf alle Gunpowder-Einheiten haben, die wir ja gerade schon lang und breit aufgezählt haben. Und das führt dazu, dass die Türken zu ganz einzigartigen Pushes, vor allem eben auf Karten wie Arena, fähig sind, indem sie fast Imp spielen und ohne überhaupt nur eine Universität bauen zu müssen, Zugriff auf die ganze Gunpowder-Auswahl haben und die auch noch schneller rekrutieren.
Mhm. Wohlgemerkt, wenn sie noch schneller Schießpulvereinheiten haben wollen, dann machen sie einfach einen Castle-Drop und bauen ihre Unique-Unit. Weil das ist mal abgesehen von böhmischen Hand-Cannoneers, wenn man da die Chemie frühzeitig erforscht in der Ritterzeit, die einzige Einheit, die schon Schießpulver oder die einzige Zivilisation, die schon Schießpulver in der Ritterzeit bauen kann. Also insofern sind die Türken recht flexibel in dem, wie sie ihr Schießpulver auspacken. Nur eins ist klar, früher oder später wird geschossen.
Genau.
Mit großen Kugeln, mit kleinen Kugeln, mit allem.
Ich glaube, dann können wir tatsächlich mal damit beginnen, dass wir wirklich über Arena sprechen, kurz.
Warte.
Das ja so.
Bevor du mit Arena anfängst, in diesem Zivilisationsbonus steckt ja noch etwas drin, das wir kurz erwähnen sollten, nämlich das Erforschen von, bei mir im Englischen steht jetzt Gunpowder Technologies, also Schießpulvertechnologien, 50% günstiger ist. Und das ist etwas, wo ich mich halt bei den Devs arg beschweren möchte, dass das da so drin steht. Hast du den Ingame Tech Tree auf?
Ja.
Steht das da im Ingame auch so?
Ich habe Extended Tooltips.
Okay, aber du siehst du denn, ach so, und was steht bei dir da?
Chemistry Upgrade Free, Bombard Tower and Cannon Galleon Upgrades cost minus 50%.
Ah, okay. Siehst du? Und warum braucht man dafür diese Extended Tooltip Mod? Ich finde das so unverschämt. Vor allen Dingen, weil das etwas ist, was sich im Laufe der Zeit verändert hat. Ne? Also nicht diese zwei Technologien waren früher davon betroffen, sondern früher war zum Beispiel Cannon Galleon, also bevor man das einfach automatisch bekommen hat, wenn man Zugriff drauf hat, musste man ja erstmal Chemistry erforschen oder beziehungsweise erstmal Cannon Galleon erforschen, damit man überhaupt die normale Variante, nicht die Elite-Variante, die normale Variante erschaffen kann. Es fällt ja noch eine Zeit, wie du das auch kennst, nicht wahr? Das war früher auch davon betroffen. Und das war auch so, dass man ganz früher auch Handcannon noch erst erforschen musste. Und deswegen diese Dinge nicht mehr gelten. Und ich fände es so viel einfacher, ne, für Leute, die lange dabei sind, einfach das hinzuschreiben, was in den Extended Tooltips steht, statt hinzuschreiben, irgendwelche diffusen Schießpulvertechnologien, die es vielleicht gar nicht sind. Weil zum Beispiel das Elite-Upgrade für die Unique-Unit, für die Genisseries, fällt darunter auch nicht. Das könnte man ja auch als Schießpulvertechnologie sehen. Die Unique-Tech-Artillery, über die wir noch sprechen werden, zählt darunter auch nicht. Ne? Finde ich ganz diffus und blöd, wie sie das gelöst haben.
Ja, ein unübersichtlicher, aber sehr starker Bonus, der den Türken, wie ich finde, sehr viel Charakter verleiht und vor allem sie dazu befähigt, sehr einzigartige Power Spikes zu spielen. Und ich habe es gerade schon angedeutet, bevor du mich dann ganz unverschämt unterbrochen hast.
Tut mir leid.
Vor allem eben kennen wir die Türken von Arena. Und da uns jetzt sowieso nicht mehr viele Upgrades fehlen, würde ich die hier mal kurz einstreuen. Dann können wir einfach über alle gleichzeitig reden.
Super, das wird ein Spaß mit den Timecodes.
Aber ich glaube, es ergibt am meisten Sinn bei dieser Zivilisation, weil die alle so ineinander spielen. Und zwar haben wir noch, dass die Scoutline ein mehr Pierce-Armor hat und auch deren Upgrades kostenlos sind. Das heißt, die kriegen Light Cav und Hussar direkt. Und außerdem arbeiten die Bergarbeiter am Gold 20% schneller. Und ich finde, es gibt wenige Zivilisationen, bei denen alle Boni, auch wenn die auf den ersten Blick jetzt, wenn man sich mit Age of Empires nicht auskennt, relativ unterschiedlich klingen, doch so gut zusammengreifen wie bei den Türken, weil es sie zu einer sehr Powerspike-lastigen Arena-Zivilisation macht, die auch auf anderen Maps richtig gespielt noch das ein oder andere zu bieten hat. Aber das Wichtigste und womit man sie am meisten verbindet, ist eben einfach Arena. Sehr ausführlich kann man sich das auch in dem Podcast anhören, den ich ja mit dem Mjölnir schon mal gemacht habe, eben zu Arena. Aber trotzdem können wir das jetzt hier mal im Groben wiedergeben, was die Türken da mit ihren Boni so herausstellt. Was man nämlich ja üblicherweise tut auf Arena, ist erstmal um die Reliquien kämpfen. Und das tut man logischerweise mit Scouts, um gegnerische Mönche töten zu können und auszukontern, und eigenen Mönchen, um die Reliquien einzusammeln. Und dass die Türken hier einerseits schneller Gold sammeln, damit schneller Mönche rauskriegen können, und andererseits das Lightcap-Upgrade kostenlos bekommen, ist einfach ein riesiger Vorteil, weil sie mit weniger Wirtschaft, weniger Ressourcenaufwand und damit tendenziell früher um die Reliquien kämpfen können und sehr effektiv dann in dieser Zeit schon auf die Mitte der Karte hinausstoßen und Map Control erlangen können. Und das ist etwas, was sich sehr stark anfühlt, wenn man das mit einer ordentlichen Build Order hinkriegt, weil es einem wirklich erlaubt, das, würde man sagen, so mindestens einen Villager früher als andere Zivilisationen zu schaffen und trotzdem keinen Nachteil auf dem Feld zu haben, weil eben dieses Upgrade sofort da ist, während ein Gegner da erstmal vor den eigenen Einheiten wegrennen muss. Außerdem gibt ja auch das Lightcap-Upgrade nochmal mehr Bonus-Damage gegen Mönche, sodass Gegner auch da sehr aufpassen müssen, nicht die ersten direkt zu verlieren. Das führt einfach dazu, dass die Türken, ohne überhaupt irgendwas zu machen, direkt Map-Control haben ab diesem Punkt.
Genau. Oder zumindest mit einem geringeren Investment in diese typische Lightcap-Monk-Meta-Reliquien-Sammeln-Meta auf Arena starten. Sie haben eigentlich immer einen Vorteil dazu. Nun ist es ja natürlich auch so, dass man häufig auch Spears dazu sieht. Irgendwie gefühlt heutzutage seltener als früher. Aber auch da ist das ein Riesenvorteil natürlich für die Türken, dass sie instant das Lightcap-Upgrade bekommen. Für den Gegner bedeutet das in aller Regel, dass er, wenn er die Timings ganz gut kennt, abschätzen kann, wie lange er noch Zeit hat, ne, mit seinen Scouts möglichst davon zu kommen oder zu schauen, dass er irgendwie gute, vorteilhafte Fights gegen den Türken nimmt, bevor sie dann zu Lightcap werden wollen. Und der Türke umgekehrt versucht, die Timings so zu treffen, dass er den Gegner möglichst in Scout-Fights Ende der Feudalzeit verwickelt, sobald und damit er während des Kampfes dann Lightcap bekommt und dann den Kampf zu seinen Gunsten führen kann. Weil das ist der perfekte Swing für den Türken, weil er dann nämlich direkt die Map-Control hat und der Gegner es sehr viel schwieriger haben wird, überhaupt eine Reliquie zu erwischen oder mehrere Reliquien zu bekommen.
Ja, man muss hier noch anmerken, Scouts sind minimal schneller als Lightcap, also man kann immer noch wegrennen dann. Aber das gibt eben dem Türken trotzdem Map-Control, auch wenn man es vielleicht schafft, die eigene Armee in Sicherheit zu bringen. So ein bisschen abgeschwächt wird es dadurch, dass die Türken eine der Zivilisationen sind, deren Upgrades für Infanterie dahingehend sehr schlecht sind, dass die zwar Speere natürlich haben, aber es bei Pike schon schlecht aussieht. Das Ritterzeit-Upgrade haben sie schon gar nicht mehr. Das bedeutet, dass wenn man da sehr viel rein investieren möchte, man die nicht mehr weiter benutzen kann ordentlich, eben nach der Feudalzeit, nach den initialen Kämpfen zu Beginn der Ritterzeit und man da gegenüber anderen Zivilisationen ein bisschen zurückfällt, denn gerade Speere werden ja auch oft benutzt, um ein paar Reliquien noch zu schützen oder von Lightcap zu befreien, die dann nebendran stehen. Mit Türken muss man sich das eben ein bisschen besser überlegen, wie viele man davon spielen möchte. Wobei das sehr davon abhängen wird, was die gegnerische Zivilisation ist und ob man überhaupt so viele braucht, dass man über ein Upgrade nachdenken würde. Es ist jedoch etwas, was ich immer im Hinterkopf haben würde mit dieser Zivilisation, dass es einfach ein bisschen ja, schwierig ist, zu viele davon zu haben. Da sollte man sich überlegen, ob man nicht lieber ein paar Kamele reinstreut. Denn je nachdem, wie man seine Eco verteilt hat, hat man ja sowieso ein bisschen mehr Gold, als man das mit anderen Zivilisationen hätte.
Ja, wobei das Einstreuen von Kamelen ist so eine Sache. Es kommt ein bisschen drauf an, welche Strategie du spielst, oder? Also sag ich jetzt mal als kompletter Arena-Noob. Aber wenn du ein Fast-Imp spielst, wirst du niemals Kamele einstreuen können, weil du
das Gold... Ja, das ist richtig.
Genau, du musst mit dem Gold sehr genau haushalten. Wenn du ein Castle-Drop spielst in der Ritterzeit, kannst du das wahrscheinlich schon eher machen. Weil du wirst eh auf Gold sein, damit du dir deine teuren Einheiten leisten kannst, die du aus der Burg produzierst.
Genau, das wäre auch so die Unterscheidung, die ich treffen würde. Denn bei einem Fast-Imp ist auch immer so die Frage überhaupt, ob man überhaupt Reliquien sammeln möchte, weil das natürlich auch einen zurückwirft mit der Imperialzeit. Und hier sehen wir, warum die Türken so gut auf Arena sind. Sie sind nämlich zu all diesen Strategien fähig, dank ihrer Unique Unit und aber auch dank dem kostenlosen Chemie-Upgrade. Denn man kann entweder vielleicht sogar die Reliquien komplett ignorieren und einfach in die Imperialzeit gehen und dann einen Push probieren, der eigentlich nur von Gunpowder-Einheiten gestützt ist, nämlich von Handcannons und dazu Bombard-Cannons, um Gebäude zu zerstören. Der kann schon sehr vernichtend sein. Oder aber man spielt dieses ein bisschen standardmäßigere, indem man auf Map-Control spielt, Reliquien holt. Und dann haben aber die Türken immer noch die Option, mit dieser Map-Control, wenn man sie bekommen hat, eben eine Burg hochzukriegen. Und wenn man auf diese Herangehensweise setzt, dann ergibt es eben durchaus Sinn, auch im Castle Edge mehr Militär zu bauen, einfach um sicherzustellen, dass diese Burg auch hochgeht. Und dann muss man sich eben eher mal überlegen, ob jetzt Speere da der richtige Weg sind. Aber wie gesagt, das wird sehr stark von der gegnerischen Zivilisation ab. Wenn man weiß, dass die sowieso nur Scouts baut, um Reliquien zu contesten, dann ist das okay. Spielt man gegen Polen oder sowas und weiß, da kommt irgendwann der Night Spam, dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, schon mal die ersten paar Kamele zu bauen, weil man sie langfristig sowieso benötigen wird.
Ja, das klingt insgesamt sehr abgerundet und insgesamt gefährlich einfach. Sehr unangenehm, gegen die Türken zu spielen. Also es kommt halt irgendwann dieser Punkt, an dem du wirklich anhand der Uptimes eigentlich versuchen musst, die Strategie zu erkennen, die sich dahinter ihren Mauern abspielt. Habe ich gar keine Lust auf so etwas, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, wenn man diese Strategien beherrscht, dann ist es ein extremer Power-Move. Da fühlt man sich sehr, sehr mächtig, weil man den Gegner in die Reaktion zwingen kann. Und das Krasse an den Türken ist halt die Tatsache, dass die so stark auf Gold basieren. Also alles, was sie haben, ist eigentlich in vor allen Dingen eine Goldeinheit, ne? Teure Goldeinheit. Und deswegen finde ich auch diesen Bonus, den sie da haben, dass die Bergarbeiter 20% schneller arbeiten, sehr, sehr wichtig. Wenn sie den Bonus nicht hätten, würden sie wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, zum Beispiel ein Fast-Imp zu spielen, mit den Geschwindigkeiten, mit denen man das macht. Da gibt's ja Fast-Imp-Zeit mit Türken, die sind so knapp über 20 Spielminuten, ne? Und dann sind die schon in der Imperialzeit und können dann ihre Handcannons anfangen zu produzieren. Das ist unfassbar. 20 Minuten. Es waren zu meinen Anfangszeiten halbwegs okay Fast-Castle-Zeiten. Und dann hauen die Türken einfach so etwas raus und können dank Free Chemistry direkt aus ihren Ranges die Handkanoniere bauen, die eine so starke Einheit sind, um auch auf Arena einfach in die gegnerische Basis einzudringen, Siege zu kontern und. Nimmt man den Türken aber ihr Gold, haben sie große Probleme.
Ja. Trash ist nämlich bei den Türken schlecht ausgeprägt. Einen Aspekt davon habe ich gerade schon vorgestellt. Es hört bei Speeren auf der einen Seite und auf der anderen Seite hört es bei Feudal Skirms auf. Die Türken sind die eine Zivilisation, die keinen Elite-Skirmisher hat und deswegen als einzige Trash-Option nachher Husare hat. Die sind dafür besonders stark. Sie kriegen die kostenlosen Upgrades und sie haben mehr Pierce-Armor. Was dazu führt, dass tatsächlich die Husare so mehr oder weniger die Skirmisher ersetzen müssen später, indem sie dann den Schaden von Archern tanken und hoffentlich auch selbst genug austeilen können. Ja, und statt der Pikes muss man sich dann eben mit Kamelen behelfen oder auch gerne Mönchen. Auch die sind ja sehr beliebt auf Arena und auch der Mönchstech-Tree von den Türken ist ziemlich anständig. Da fehlt zwar Blockprinting später, und auch Illumination, wodurch ja sie ihren Glauben schneller wiederherstellen. Aber sie haben eben doch alles Wichtige, um gerade am Anfang der Imperialzeit oder in der späten Ritterzeit gut Kavallerie konvertieren zu können. Also zu Sachen wie Sanctity und Fervor, damit sie schneller laufen, mehr aushalten. Und auch gegen gegnerisches Siege haben sie Redemption. Also man kann für Arena genug damit anfangen, um die anderen Optionen der Türken stark werden zu lassen.
Das Interessante bei den Türken und ihren Skirmishern ist, dass die Skirmisher, mal abgesehen vom fehlenden Elite-Upgrade, eigentlich alles haben, was sie brauchen. Plus halt Chemistry sogar kostenlos bekommen. Und das liegt daran, dass die Türken eine andere starke Einheit haben, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber zugegebenermaßen auch eine Goldeinheit, und das sind ihre fantastischen Cav-Archer. Kommen wir später noch drauf zu sprechen, spätestens wenn wir über die Unique Tech sprechen. Aber da die Cav-Archer so viele tolle Upgrades haben und die gleichen Upgrades für die Skirmisher gelten, haben die Türken eigentlich, mal abgesehen von den Elite-Skirms, ziemlich gute Upgrades. Und jetzt kann ich endlich mal eine der wenigen Situationen, in denen ich so ein bisschen klugscheißern kann mit irgendwelchen sinnlosen Fakten. Ich habe mal vor Ewigkeiten so ein Video von Spirit of the Law gesehen, in dem er so versucht hat, rechnerisch herauszufinden, wie schlecht eigentlich der türkische Trash ist. Und normalerweise kann ich mir aus diesen ganzen Videos, so toll die gemacht sind, im Grunde nichts behalten, weil das halt so viel Faktenwissen ist. Aber eine Sache konnte ich mir merken, und zwar die Tatsache, dass die türkischen Skirms mangels des Elite-Upgrades natürlich keine gute Einheit sind, aber gegen Spearmen oder Helps machen sie genau den gleichen Bonusschaden wie Elite-Skirms. Das heißt, wenn der Gegner dann Help-Spam macht, kannst du tatsächlich ziemlich gut deine normalen Skirmishern, vorausgesetzt du hast die ganzen Upgrades aus der Schmiede und am besten Thumbring und Chemistry hast du ja eh erforscht. Wenn du diese Upgrades hast, kannst du auch in der Imperialzeit normale Skirms bauen und ganz gut dank gleichen Bonus-Damages gegen normale Helps kämpfen.
Interessant, das war mir auch gar nicht so klar, aber ergibt Sinn, ja. Problematisch wird es dann, sobald die Skirms beschossen werden.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Ne? Aber im Grunde, die Regel ist, der Trash von den Türken ist nach wie vor ziemlich schlecht, aber Skirms haben einen Anwendungspunkt tatsächlich, wenn du sie brauchst, um gegen Helps zu spielen im Late Game. Endlich mal ein Fakt, den ich bringen kann, und dann ist es auch noch einer, den du nicht kanntest. Cool.
Ja, vielleicht hilft mir das irgendwann mal.
Irgendwann in diesem einen Spiel.
Ja. Ja, kehren wir noch mal auf unsere aller Lieblingsmap Arena zurück.
Oder? Ach, ja.
Denn, ja, ich finde, man kann sich ja mit so wunderbar entlanghangeln, was die Zivilisationsboni und sowas angeht. Denn die Türken haben ja auch noch so eine Unique Unit, die wir jetzt schon mal immer wieder ein bisschen angerissen haben, aber noch nicht genauer besprochen. Und zwar sind das die Janissaries. Und diese Einheit ist, wie du auch schon gesagt hast, eine der zwei, oder nein, drei tatsächlich, wenn man auch die Konquistadoren, Möglichkeiten, wie man im Castle Age schon an Schießpulvereinheiten rankommen kann. Wir haben ja auch noch Organ Guns, noch mehr Optionen. Naja.
Mist.
Gerade hier noch mit dem Spezialwissen ran und dann.
Siehst du, das ist das, was ich meine.
Eine von zwei Schießpulver.
Mann, oh. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, ne, ich höre jetzt in meinem Kopf die ganzen HörerInnen da draußen, die während ich diesen Satz gesagt habe, oh, was ist denn mit Konquistadoren?
Wir werden wahrscheinlich, und er wird sich jetzt ertappt fühlen, von Reto schon einen Kommentar auf Discord bekommen haben, den er mittlerweile, wenn er das hier hört, aber schon wieder gelöscht haben wird, weil er gemerkt hat, dass wir noch von alleine drauf kamen. So.
Weiter im Text.
Weiter im Text, genau. Die Janitschare. Eine von einigen tatsächlich Schießpulvereinheiten, die man schon im Castle Age bauen kann, die vor kurzem genervt wurde. Und das, wie ich finde, aus gutem Grund. Denn diese Einheit hält zwar nicht so arg viel aus, trotz 25% HP-Bonus, zeichnet sich aber durch enormen Schaden aus. Bereits die ungeupgradete Variante, also die normale, die Nicht-Elite-Variante, macht einfach 17 Schaden und nimmt damit eigentlich alles an Castle-Age-Einheiten direkt raus, sobald die mal treffen, wenn man zwei, drei von denen zusammenstehen hat. Sie kommt nur mit dem Problem einher, dass sie nur 50% Genauigkeit hat, was aber halt dadurch relativiert wird, sobald man mehrere davon hat. Genau wie bei Konquistadoren machen die so viel Schaden, dass sie eigentlich alles one-shotten können, und vor allem zur Not treffen sie halt irgendeine andere Einheit, wenn man gegen mehrere gegnerische Einheiten spielt. Der Nerf jedoch bezieht sich auf die Reichweite, und da haben sie jetzt nur noch 7 von statt 8. Und das ist etwas, was sehr viel ausmacht, weil sie damit Probleme bekommen gegen andere Castle Age Fernkämpfer, wenn man das denn ordentlich microt. Und können eben nicht mehr ganz ohne weiteres sämtlichen Siege raussnipen, ohne dass sie getroffen werden können. Und Auch Crossbows haben sie jetzt die gleiche Reichweite und outrangen sie nicht mehr. Das war super frustrierend früher. Diese Einheit hat sich vor diesem Nerf für mich total überwältigend angefühlt. Mhm. Ich habe mich komplett hilflos dagegen einfach gefühlt, weil sie ja auch nur eine Reichweite weniger als Mönche haben. Also die müssen dann noch einen Schritt rangehen und werden dann auch die Mönche töten, anstatt konvertiert zu werden. Und normalerweise sind ja Mönche gerade gegen solche Burgeinheiten, die aus dem Castle-Job entstehen und sonst keine weitere Deckung haben, immer ein ziemlich guter Konter. Das war bei Janitscharen einfach nicht so. Mittlerweile ist das alles etwas besser, was nichts daran ändert, dass die immer noch einen immensen Damage-Output haben und mit 7 Reichweite eben doch noch mit dem handelsüblichen Castle-Edge-Fernkämpfer mithalten, was dazu führt, dass so ein Castle-Job gerade auf Arena, wo dann die ersten paar Janitschare rauskommen und auch ihre 17 Damage natürlich gegen die Stonewalls machen, sehr gefährlich ist und dazu führt, dass man da sich gerade in unserer Position als Arena-unerfahrene Menschen sehr schnell sehr hilflos fühlt.
Ja, genau. Also das große Problem mit solchen Strategien wie Castle Drops oder Fast Imps ist ja, dass man sich im Grunde nichts leisten kann. Also man wird da nicht Ritterzeit-Upgrades für eine Einheit bekommen. Und deswegen funktionieren diese sehr all-innigen Strategien ja nur mit Zivilisationen, die dann eine Einheit produzieren können, die auch ohne Upgrades gut auskommen kann. Wie zum Beispiel Konquistadoren, an die ich natürlich sofort gedacht hatte, als ich an Gunpowder gedacht hatte und nicht zuerst an böhmische Handkanoniere. Und die Janitschare sind eine genau solche Einheit. Die brauchst du nicht zu upgraden. Die können von Beginn an einen immensen Schaden machen. Und deswegen ist es auch ein Safe-Bet, dass wenn der Türke fast castled, eigentlich den Castle Drop hinterher machen möchte. Weil man muss umgekehrt sagen, von einem Fast Castle into Boom hat ein Türke ziemlich wenig. Ne? Wo soll der denn am Ende hineinboomen?
Ja, genau das ist es. Also man kann zwar diesen Hussar-Spam spielen, theoretisch, aber ansonsten ist da nicht viel. Und das begünstigt eben sehr diese All-In-Strategien, ausgerichtet auf einen Castle-Drop oder eben auf das Fast-Imp und dann Gunpowder All-In mit anderen Einheiten. Wie du gesagt hast, auf Boomen ergibt nicht so arg viel Sinn bei den Türken. Das Einzige, was man argumentieren könnte, und da hat man halt im 1v1 nicht so viel, das ist, glaube ich, eher ein Teamgame-Ding, wären halt die Cav Archer mit der Unique Tech. Heavy Cav Archer ist ein teures Upgrade, Cav Archer selbst sind schon keine günstige Einheit. Da drauf muss man tatsächlich boomen. Aber ansonsten haben die Türken da nicht so arg viel von. Und auch die andere Unique Tech, Artillery, was ja den Bombard Cannons und auch Cannon Galleons nochmal 2 weitere Reichweite gibt, genauso wie auch den Bombard Towers, ist mit 600 Nahrung und 650 Gold jetzt nicht so teuer. Und das Spannende an dieser Unique Tech ist ja, dass die vor allem dann relevant wird, wenn ein Gegner eigene Gunpowder-Einheiten hat, eigene Bombard Cannons, damit man die dann outranged und outmicron kann. Und wenn man mit Türken sein Fast-Imp spielt und direkt Chemie hat, wird es eine Weile dauern, bis der Gegner das hat. Und nachdem man schon mal die Ressourcen für Imp zusammenbekommen hat, kriegt man früher oder später auch die Ressourcen dafür zusammen, was ja weniger kostet. Mhm. Deswegen braucht auch das jetzt nicht den riesigen Boom, wie man das von anderen Zivilisationen auf Arena erwarten würde.
Ja.
Selbst das Elite Janissary Upgrade ist für ein Unique Unit Upgrade relativ günstig mit 850 Nahrung und 750 Gold. Aber ich glaube, wenn man den Janissary-Weg wählt, braucht man das sowieso selten, weil man dann regelmäßig entweder in der frühen Imperialzeit oder sogar schon im Castle Edge in der Position sein sollte, wo das Spiel halbwegs entschieden ist. Denn entweder hat man den nötigen Schaden gemacht oder ein Gegner hat es geschafft, einen zurückzupushen.
Ja, genau. Und auch da wieder, ich verweise auf meine fehlende Erfahrung mit dieser Zivilisation auf dieser Map-Arena. Aber ist es nicht so, dass wenn dieser initiale Push kaputt geht, also irgendwie verteidigt wird und man zurückgedrängt wird, was für eine Transition macht man denn dann? Also du kannst ja eigentlich schlecht eine Transition in eine andere Einheit machen als Türken, wenn du zurückgedrängt wirst. Du wirst ja einfach nur mehr vom Gleichen bauen wollen. Und höchstwahrscheinlich, wenn du einen Castle Drop in der Ritterzeit gespielt hast und der nimmt dir deine Castle weg mit einem Ramp-Push oder sonst etwas, oder kommst halt nicht weit oder der geht zuerst in Imp, bevor du es tust und trappt dich zurück. dann versuchst du doch wahrscheinlich auch möglichst schnell in die Imperialzeit zu kommen und dann vielleicht auf Handcannons zu gehen, weil du wirst dir doch sicherlich nicht leisten zu können, dann einen Cav-Archer-Switch zu machen. Das ist viel zu teuer, dauert viel zu lang mit den ganzen Technologien. Und das ist ja eigentlich deine andere starke Einheit. Auf Trash, haben wir ja schon gesagt, ist deine einzige richtige Option eben Hussa. Und das wird wahrscheinlich auch nicht viel dagegen bringen, was der Gegner gegen dich aufwarten kann, wenn du auf Arena gegen ihn spielst und ihn aus seiner eigenen Base zurückgedrängt hast. Oder dich zurückgedrängt hat.
Ja, ist deswegen, ja, wie du gesagt hast, auf diesen Maps ergibt ein Boom mit Türken tatsächlich nicht sonderlich viel. Die Ausnahme werden wohl Teamgames sein, wo man dann eben mal andere Optionen spielt, wo die Spiele regelmäßig auch einfach länger werden. Und da kann man dann mit den Türken auch mal einen Boom hinlegen. Und da werden die Cav Archer dann sehr interessant. Du hast ja schon erwähnt, plus 20 HP gibt's auf die drauf durch die Unique Tech. Die werden dadurch so mit zu den stärksten Cav Archern im Spiel. Natürlich immer so ein bisschen eine Micro-Frage, ob jetzt da die eine Reichweite mehr von den Ungarn zum Beispiel mehr ausmacht als die plus 20 HP. Aber grundsätzlich haben die Türken damit, ja, ich glaube tatsächlich von den Standard-Cav Archern die stärksten. Hatte mich irgendwann auch mal in einem Spirit of the Law-Video sehr wundert. War mir gar nicht so klar bis dahin.
Naja, die 20 Lebenspunkte geben ihn halt echt viel Tankiness. Und ja, der Ungarn-Bonus ist zwar geil, aber das Problem mit den Ungarn finde ich immer, wenn man Cav Archer spielt, dass es halt viel länger dauert, bis du dazu kommst, dass die mehr als generische Cav Archer sind, weil es eine Imp-Technologie ist und du musst halt erst in die Imperialzeit kommen. Mit den Türken kannst du theoretisch auch ein All-in-Castle-Age mit Cav Archer spielen. Und die fängst du ja oft an, in der Ritterzeit schon in großer Masse anzuhäufen. Das ist eine Unique-Tech in der Ritterzeit, wo ich finde, dass die genau am richtigen Ort ist. Und ihnen eben diese Option ermöglicht, da schon eine fantastisch starke Einheit zu bekommen. Und da lohnt sich's halt doppelt und dreifach, weil wenn man diese Strategie spielt, dann ist es halt ein hartes Investment. Cav Archer Transitions sind schwierig. Man kann sie wie Knights erst ab der Ritterzeit anfangen zu häufen. Es ist mit einem gewissen Risiko verbunden, das Ganze zu machen. Und diese Einheit dann sehr, sehr stark zu machen, ich finde das eine klasse Unique Tech.
Ist vor allem relativ günstig. 350 Nahrung und 150 Gold für ganze 20 HP auf Cav Archern.
Das stimmt.
Ist nicht sonderlich viel. Deswegen, auch hier greifen die Dinge wieder sehr schön ineinander. Das gibt halt den Türken eine Einheit überhaupt noch später für auch offene Maps, auf die sie realistischerweise gehen können. Denn wenn wir so langsam mal dahin blicken, haben die ja da gar nicht so viel zu bieten. Beziehungsweise die Einheitenoptionen im Late Game sind relativ stark eingeschränkt, aber eben auf sehr starke Einheiten. Man muss sie sich erstmal leisten können, denn es ist ja so allgemein bekannt, so Hussa und Heavy Cav Archer ist auf offenen Maps somit das Stärkste, auf was man kommen kann. Und das ist genau das, wo die Türken brillieren. Hussare mit mehr Pierce Armor, kostenloses Upgrade bis dahin und dann Heavy Cav Archer mit nochmal 20 HP obendrauf ist extrem stark. Die Siege-Optionen dazu fehlen den Türken auch nicht gerade, wie wir gerade gelernt haben. Das Problem ist nur, man muss erstmal bis dahin kommen, auf diese extrem teure Einheitenkombination. Und da können sich die Türken doch relativ schwer tun, denn ihnen fehlt halt so ein bisschen, ja, die Optionen, um überhaupt zu überleben bis dahin auf offenen Karten. Das kann bisweilen schwer sein und das eben vor allem wegen der mangelnden Trash-Optionen. Wobei man auch da sagen muss, das gilt, glaube ich, aktuell auf höherem Level gar nicht mehr so sehr wie früher, weil einfach gar nicht mehr so viel Trash gespielt wird, sondern wir haben halt die tollen Mönche, die an diese Stelle getreten sind.
Oh nein!
Und das können Türken halt.
Das schon. Aber ich finde, fast schwerwiegender ist dabei die Tatsache, dass die keinen Eco-Bonus haben. Mal abgesehen von dem schnelleren Goldsammeln, aber das ist jetzt kein Eco-Bonus, der ihnen dabei hilft, dass sie diese unheimlich ressourcenintensive Kombination von Hussaren und Cav Archern zusammenspielen können. Also der Weg dahin ist einfach so ein langer, beschwerlicher, solche teuren Kombinationen oder Armeekompositionen oder teuren Einheiten zu bauen, geht meistens einher mit einem Eco-Bonus und den haben die Türken einfach nicht.
Ja, das ist das weitere Problem. Und dann eben diese mangelnden Verteidigungsmöglichkeiten. Da kommt einiges zusammen, wo sich die Türken schwer tun. Und deswegen wäre meine Empfehlung für offene Maps tatsächlich, sehr Archer-lastig zu spielen. Man hat zwar kein Arp-Upgrade später, Aber die Türken sind eine dieser Zivilisationen, die in der Schmiede alle Upgrades haben. Das bedeutet, man hat für seine Crossbows in der Imperialzeit natürlich Bracer, man hat das letzte Verteidigungsupgrade, Thumbring ist da und damit können die trotzdem auch noch eine Einheit sein, die in der Imperialzeit nicht komplett verloren ist. Das bedeutet für mich, wenn ich Türken bekomme, dann schaue ich, was mein Gegner für eine Zivilisation hat und wie ich gerade in der Stimmung bin. Denn entweder habe ich Lust auf All-In-Scouts und dann Lightcav. Das hat mir auch schon so das ein oder andere Spiel gewonnen, auch gegen Archer-Zivilisationen teilweise. Mhm. Denn zum Beispiel gegen sowas wie Maya möchte ich jetzt dann doch auch oftmals eher ungern einfach komplett Crossbow gehen, weil dann spiele ich einfach das Gleiche wie der, was er besser kann. Oder auch gegen Briten. Und dann beschließe ich einfach manchmal spaßeshalber, ich gehe jetzt full Lightcav und wenn er Speere baut, überlege ich mir irgendwas. Und das funktioniert überraschend häufig tatsächlich. Und gegen das meiste andere würde ich aber empfehlen, den Goldbonus, den man bekommt, dahingehend auszunutzen, dass man eben Archer spielt, danach Crossbows und vor allem aber auch mit Markt und diesem Goldbonus sehr gute Uptimes rausholen kann. Und das ist ja etwas, was sehr viel wert ist auf Arabia. Und dann braucht man oftmals gar nicht viel andere Einheiten als die Crossbows selbst.
Ich finde ja, mit den Türken macht diese gute alte Scouts into Archers Build oder so viel Spaß. Weil wenn deine Einheiten am Leben bleiben und du auch Heavy Feudal spielst, das scaled so wunderbar in die nächste Zeit. Und du wirst dir das halt auch leisten können, dann dank des Goldbonuses. Du musst dich ja nur noch um die Archer kümmern. Das ist eine ganz langfristige Investition, die du haben willst. Weil klar, hast schon gesagt, ne, Crossbows in der Ritterzeit wunderbar. Und theoretisch ja auch noch, wenn sie bis in die Imperialzeit überleben, in der Imperialzeit. Und vor allen Dingen bist du ja schön auf dem Weg Richtung Cav Archer. Und Cav Archer, dadurch, dass die halt auch Bloodlines und Husbandry brauchen, wenn du das teilweise schon in der Feudalzeit oder später in der Ritterzeit für dein Light Cav dann machst du nichts Falsches mit. Weil selbst wenn die irgendwann weg sind, du wirst früher oder später im Late Game sowieso wieder auf Husare gehen und du brauchst diese Upgrades für Cav Archer. Und mit Türken hast du einfach so viele Argumente dafür, auch in der Feudalzeit relativ viel auf offenen Maps zu investieren, um, finde ich, deinem fehlenden Eco-Bonus so ein bisschen auszugleichen, die Gegner zurückzudrängen und in diese komplizierte Einheitenkomposition zu gehen. Es schadet schlichtweg nicht als Türke, Heavy Feudal zu spielen und diese zwei Einheiten zu benutzen, weil die wunderbar scalen.
Ja, deswegen bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr so böse drüber, wenn ich Türken auf einer offenen Map bekomme. Ich weiß, dass es keine gute Civ ist, aber es ist eine, die sehr viel Spaß machen kann einfach. Und dann bin ich auch gar nicht böse, wenn ich damit verliere. Und ja, es kann auch sehr gut funktionieren, einfach seinen Spaß mit dieser Zivilisation zu haben, weil vielen Leuten das gar nicht klar ist, was für ein Power Spike auch Lightcav mal sein kann. Also Lightcav so schnell zu bekommen, wie die Türken das haben, wenn man davor genug gesammelt hat und dann gleichzeitig auch noch diese Pierce Armor da oben drauf zu haben, ist etwas, was gerade aktuell unter Umständen sehr schwer zu kontern ist.
Ja.
Denn wenn man jetzt in der Castle Age Time hinter einem Crossbow-Spieler, der wirklich kaum Nahrung ausgegeben hat und sich dann vielleicht noch was gekauft hat, nicht übermäßig hinterher ist und seine Masse aufrechterhalten hat, dann kann man im Zweifel auch eine größere Anzahl von Crossbows clearen. Und man kann aber auch unter gegnerische TCs einfach drunter laufen mit dieser Einheit. Man kann eine Wirtschaft komplett durcheinander bringen. Und ich beobachte das immer wieder, wie Leute das unterschätzen.
Ja, absolut.
Und man wird vor allem nicht von Menschen gekontert. Das ist großartig.
Ja, also wie wichtig das eigentlich als Türke und wie lohnenswert das eigentlich als Türke ist, auf dem Weg in die Ritterzeit, unabhängig davon, wie viele Scouts man noch übrig hat, einfach weiter Scouts zu produzieren, weil die allesamt zu Lightcav werden und allesamt extra Pierce Armor bekommen werden. Man kann eigentlich quasi kaum was falsch damit machen, außer der Gegner geht jetzt komplett auf Mass Halbs, was auch wieder ein Gewinn für den Türken ist. Also voll gut, dieser Bonus. Und dass die instant das bekommen, begünstigt halt eben das Produzieren von Militär. Unentwegt weiter produzieren, auch auf dem Weg in die nächste Zeit.
Genau, und das Gleiche mache ich auch immer mal wieder gerne auf offeneren Karten im Team. Ich picke tatsächlich mittlerweile, wenn ich in der Pocket bin, ab und an Türken, einfach, um full feudal gehen zu können, einen Riesenhaufen Scouts zu haben. Und wenn ich irgendwann im Castle Age bin, sind das alles direkt Lightcav. Und auch hier kann dieser Effekt halt wirklich überwältigend sein. Man merkt ja auch im Team regelmäßig, was für einen großen Unterschied das in diesen Kämpfen machen kann, wenn eine Seite von den Scout-Spielern auf einmal das Defense-Upgraden der Feudalzeit schon macht. Ja. was ja auch plus 1 Defense nur gibt. Und damit starten die Türken halt direkt.
Ja.
Und regelmäßig ist es so, dass man irgendwann dann sagt, okay, ich habe Defense, der Gegner noch nicht. Wir jumpen das jetzt einfach und töten die gegnerischen Archer mal komplett. Und Türken können sich das halt von alleine schon viel früher leisten.
Felix, du spielst mit keiner Sith aus der Pocket so aggressiv wie mit den Türken. Es ist ein Spektakel, ich liebe es.
Ja, es ist also, diese Zivilisation ist halt sehr einzigartig. Ich habe es direkt zu Beginn schon gesagt, keine Zivilisation bekommt so viel Charakter durch ihre Boni. Die greifen einerseits auf Arena so gut zusammen, aber auch auf anderen Maps hat man so einzigartige Spielstile damit. Ich mag das mittlerweile echt gern.
Eine ganze Zeit lang, also vor DI vor allen Dingen, galten die Türken eigentlich als die schlechteste Zivilisation im Spiel. Beziehungsweise, wenn man das halt für offene Maps bewerten wollte. Ich glaube, durchgängig haben alle Pros gesagt, die Türken sind komplett nutzlos. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so gilt, wenn ich ehrlich bin.
Nee, ich glaube überhaupt nicht mehr, weil sich die Meta so stark verändert hat, weil alles immer tighter wurde. Ich bekomme generell das Gefühl, das ist schon länger jetzt der Fall und wurde halt durch die kürzlichen Änderungen in der Meta, was Mönche angeht, nochmal verstärkt, dass halt die Schwäche der Türken, Trash-Einheiten, immer weniger eine Rolle gespielt haben in den letzten Jahren und alles immer mehr ging zu diesen sehr engen Build-Orders, die vor allem auf Goldeinheiten setzen, weil man eben an Gold so einfach rankommen kann und dann diese mangelnden Trash-Optionen von den Türken gar nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen. Stattdessen bekommen sie halt einfach noch schneller Gold, was sie gar nicht mehr so stark hinter anderen Zivilisationen abfallen lässt. Sie können natürlich mit den Top-Swiss bei weitem noch nicht mithalten. Ich würde sagen, sie sind gerade auf offenen Maps immer noch am unteren Spektrum insgesamt, weil ihnen, wie du ja auch schon gesagt hast, ein weiterer wirklich relevanter Eco-Bonus fehlt, mit dem man sich auch eine Nahrungswirtschaft aufbauen könnte oder halt eine, ich sag mal, gesunde Wirtschaft, die nicht einfach nur auf Gold beruht. Aber sie sind nicht mehr so abgrundtief schlecht, wie sie das früher waren, weil diese Optionen, die ihnen fehlen, einfach nicht mehr so relevant sind.
Ja, genau. Also dadurch, dass das Spiel nicht mehr so defensiv ist, sondern halt Aggression durchaus belohnt wird heutzutage, der Gegner sich einfach nicht mehr so wallen kann wie früher, ne? Weil die Armee ist halt einfach früher da. Die Türken sind meines Gefühls nach schon so eine Zivilisation, die halt auch arg davon abhängt, dass sie aggressiv spielen, dass sie Druck ausüben, weil wenn sie in die Verteidigung geraten, da merkt man dann halt eben doch, dass ihnen der Trash fehlt, der ja eher defensiv orientiert ist. Sie haben einfach Schwierigkeiten, sich zu verteidigen unter Bedrängnis. Wenn man ihnen das Gold strittig macht, dann stehen sie halt ganz blöd da und haben dann kaum noch Comeback-Mechanik. Und das macht sie dann halt eher zu einer schlechten Zivilisation auf offenen Maps.
Ja, aber man darf halt auch nicht übersehen dabei, Türken haben immer noch auch Cavalier-voll geupgradet. Das geht auch immer mal wieder unter. Sie haben voll geupgradete Heavy Camels. Also sie können sich nachher eben schon noch gut verteidigen gegen alles Mögliche.
Ist halt
Gold.
Haben
viele Optionen. Genau, es ist nur alles Gold. Und das ist so die große Schwäche, sobald es ins Late Game geht und das Gold fällt weg, dann fallen den Türken auch so ziemlich alle Optionen weg. Wir haben jetzt gelernt, gegen Speere funktionieren auch Feudal Scums mit Imp-Upgrades noch. Aber ansonsten sieht's echt schlecht aus dann. Denn auch die Husare werden natürlich sehr schnell sehr unbrauchbar, wenn ein Gegner auf Herbs geht.
Ja.
Und ich glaube, da helfen die Feudal Scums halt nur begrenzt.
Nee, ja, absolut. Da hast du vollkommen recht. Und normalerweise hast du halt deine Herbs oder mindestens mal Pikes so als Meat Shield. Aber nur Speere zu bauen dafür ist halt auch irgendwie blöd. Deswegen, die Türken brauchen halt die Initiative. Sie müssen diejenigen sein, die Druck ausüben, weil sie selbst den Druck gar nicht so gut standhalten können. Sie können halt relativ gut aus einer Defensive heraus, auch mit wenigen Ressourcen, Husare spammen in der Imperialzeit, ne? Und müssen sich nicht erst diese teuren Upgrades leisten. Ich finde, auf Husare zu kommen, ist halt geil, aus einer Pocket-Position oder wenn das Spiel ausgeglichen ist. Husare zu machen und zu erforschen, um dann Counter-Raids zu machen, während man selbst schon unter Bedrängnis ist, ist sauschwer, das sich leisten zu können, weil man halt so viele Ressourcen in ein Upgrade steckt erstmal und es nicht gleichzeitig für Militäreinheiten ausgeben kann. Und die Türken kriegen das einfach so. Ein einziger Stall kann schon Husare produzieren, ohne dass sie da groß rein investieren müssen. Das ist vielleicht so eine Comeback-Mechanik, aber auch da wieder, ne, in der Logik der Türken, also den Kampf zum Gegner hin verlagern, ihn zu raiden und ihm so hinten raus den Dampf aus seinem Push herauszunehmen. Ist nicht besonders Also ich sag mal, das ist riskant und das ist irgendwie so ein verzweifelter Move, aber zumindest haben sie das noch in sich drin.
Ja, und was Defensive angeht, ich glaube, auch Burgen können auf offenen Karten für die Türken sehr wichtig sein, weil sie damit ein Stück der wenigen Wirtschaft, die man meistens hat, abdecken. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Janitscharen eine Einheit, die auch hier sehr bedrohlich ist, mit denen man sich gut verteidigen kann. Die bringen ja genauso viel Reichweite mit, wie andere Fernkämpfer das im Castle Age tun. Sie kommen auch mit Rittern sehr gut klar in entsprechender Anzahl. Und damit kann es einem auch sehr gut gelingen, mal einen Kampf relativ schnell zum Gegner rüber zu verlagern. Und wenn man das geschafft hat und die ganze Zeit noch auf Stein war, vielleicht auch dort das nächste Castle zu bauen, dann wird natürlich der Gegner eine viel bessere Wirtschaft haben, nachdem man zwei Burgen gebaut hat, auf eine Unique Unit gegangen ist und die ganze Zeit in der Defensive war. Aber das ist halt die Position, mit der die Türken sich fast schon wohlfühlen, in der sie auch auf Arena immer spielen. Keine gute Wirtschaft, aber eben die Position vorne beim Gegner. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was sich auch auf Arabia übertragen lässt, beziehungsweise was man dorthin übertragen muss eigentlich, um klarzukommen. Man muss aggressiv spielen und wenn der Gegner einen das nicht tun lassen will, dann muss man irgendwie den Weg dahin finden.
Ja.
Denn der Power Spike, den einem die Imperialzeit gibt bei den Türken, ist häufig nicht stark genug aus einer Defensive heraus, um dadurch das Spiel zu beenden. Wenn man sich mit den ersten Handcannons, die man dann bauen kann, oder den ersten Bombardcannons erstmal befreien muss, hat ein Gegner gegen diese doch relativ langsamen Einheiten viel zu viel Zeit, um sich daheim was aufzubauen, selbst in die Imperialzeit zu kommen und dann bessere Wirtschaft zu haben, bis man dort ankommt. Sondern man muss das so vorbereiten, dass man mit diesem Power Spike auch die entsprechende Position auf der Map hat. Und daran sollte man wirklich alles setzen. Denn wenn man es nicht schafft, wird man in den meisten Fällen das Spiel auch nicht mehr gewinnen können. Zumal einem in der Defensive mit den Türken eben das Gold einfach ausgehen wird.
Ja, lass uns doch zum Schluss nochmal über die Imperialzeit-Unique-Technologie sprechen. Du hast es ja schon erklärt, Artillery sorgt dafür, dass Bomber-Towers, Bomber-Cannons und Cannon-Galleons plus 2 Reichweite bekommen. Und dort, wofür das aktiv erforscht wird, würde ich behaupten, sind vor allen Dingen die Bombard-Cannons. Also die Einheit, die man aus der Belagerungswerkstatt bauen kann. Heißt das Gebäude so?
Ja.
Das klingt auf einmal falsch.
Waffenschmiede heißt das auf Deutsch tatsächlich. Einer der komischsten Namen, die wir im Spiel haben. Wir haben eine Schmiede und wir haben eine Waffenschmiede. Und in der normalen Schmiede stellen wir den Bildern zufolge ja eigentlich auch Klingen und Schwerter
was halt Sinn
und Speere her. Und in der Waffenschmiede was? Belagerungsgeräte?
Aber Belagerungswerkstatt finde ich auch gut. Okay. Also aus der Waffenschmiede können ja die Bombard-Cannons gebaut werden. Was man bei Zivilisationen sieht, die beide Zugriff auf Bombard-Cannons haben, ist, dass sie im Late-Game halt auch diese Bombard-Cannons hinzunehmen, weil sie halt ganz eklatante Vorteile gegenüber Traps haben. Sie sind mobiler, sie können Traps des Gegners snipen und sie sind auch ein sehr gutes, probates Hilfsmittel, um mit guten Attack-Rounds gegnerische Skirm-Gruppen oder auf Einheiten zumindest zu feuern. Also normalerweise benutzt man ja Siege vor allen Dingen gegen Gebäude, aber so wie Mang können auch Bombardcans sehr gut auf feindliche Einheitengruppen schießen. Und was man auch gerne gerade bei den Profis beobachten kann, ist, wenn dann Bombardcannon gegen Bombardcannon spielt, dass die ihre Bombardcannons micron und in diese Bombardcannon-Fights versinken, wo sie sich gegenseitig versuchen, ihre Bombardcannons wegzusnipen. Weil die halt ganze Game-Changer sind und einen Push zum Erliegen kriegen. Und die Türken haben da einfach einen riesigen Vorteil, sobald sie Artillery haben. Also, mein Eindruck ist, Artillery wird mit den Türken immer erforscht, wenn es zu diesen Bombard-Cannon versus Bombard-Cannon-Fights kommt, um einen Vorteil zu haben und um dafür zu sorgen, dass man A, Skirms besser aus dem Spiel nehmen kann und B, halt einfach die gegnerischen Bombard-Cannons neutralisiert.
Ja, man muss dazu sagen, dass den Türken dafür Siege-Engineers fehlen. Das heißt, aus den plus 2 Reichweite, die man mit den Türken hat, wird faktisch plus 1 gegenüber den meisten guten Arena-Zivilisationen. Aber das reicht eben beim Micron schon. Wie sich plus 1 Reichweite mehr anfühlt, wissen die meisten ja aus dem Castle Age mit den Briten. Das kann schon schlimm genug sein. Und so ist es eben auch mit Artillery. Und Artillery führt auch dazu, oder ist ein Grund davon, warum die Türken gegen eine der besten Arena-Zivilisationen, die die Türken in manchen Bereichen sogar noch überholt hat, die Böhmen, immer noch ein Hardcounter ist. Die können mit ihren Hufnize da ankommen, wie sie wollen. Die Türken haben halt eine Reichweite mehr und wer das richtig microt, kriegt dann eben jeden Kampf gewonnen. Und dann fühlt man sich auf einmal mit den Böhmen, die auch im Late Game sehr auf Gunpowder setzen, da aber in allen Aspekten unterlegen sind, auf einmal hilflos. Denn man ist zwar ein bisschen schneller mit seinen Einheiten, aber man baut sie langsamer, man hat weniger HP und die super starke Einheit hat auch noch weniger Reichweite als ihr Konter. Und das ist problematisch.
Wie ist das denn, wenn ein Hufnize, die machen ja so einen großen Blast-Damage, nicht wahr? Also wenn der ein Teil weiter weg trifft, trifft der Blast-Damage dann aber trotzdem noch das Bombard-Cannon? Nee. Hat er nicht quasi plus eins? So groß ist der Blast-Damage.
So groß ist der nicht. Also die Blast-Damage von den meisten Einheiten gehen ja gar nicht über einen Teil hinaus. Also man muss sich ja immer klar machen, dass diese Felder in Edge Vampires, die sind ja gar nicht mal so klein. Da stehen ja meistens schon noch mehrere Einheiten drauf. Und wenn man da reinschießt, gerade mit den Hufnize von den Bombard-Cannons, dann fällt da doch einiges um. Und deswegen, es muss da gar nicht drüber hinausgehen, um trotzdem viel Schaden zu machen. Der Blast-Damage von den Hufnize ist, glaube ich, 0,7 Felder oder sowas. Das heißt, er deckt nicht mal ein Feld komplett ab. Aber bekanntermaßen stacken ja Fernkämpfer sehr schön. Das heißt, da stehen auf einem Feld dann auch mal 10 drauf oder 20. Und da reicht auch ein Radius von 0,7, um da noch sehr viele auf einmal zu treffen. Ja.
Da gab es schon echt tolle Schüsse zu beobachten. Ja, wunderbar. Im Late Game, auf bestimmten Maps, gerade auf geschlossenen Maps, sieht man ja sehr gerne Late Game Pushes, bei denen, wenn man Bombard Towers hat, solche Pushes auch mit Bombard Towers gestützt werden. Das sieht man eigentlich auf allen Map-Typen, aber insbesondere halt, habe ich das bisher beobachtet, auf so halbgeschlossenen Maps, weil das Ganze da ein bisschen statischer ist und der Gegner halt auch gezwungen ist, sich dann durch diese Befestigungsanlagen durchzukämpfen, statt einfach außen rumgehen zu können, wie es halt auf offenen Maps dann eher der Fall ist. Klar, ein MBL schafft es auch auf Arabia, aber es hat schon einen Grund, warum man es da sehr viel seltener sieht als auf zum Beispiel Hideout oder Oasis oder auf Arena. Nichtsdestotrotz, die Tatsache, dass die Türken auch mehr Range auf ihren Bombard Towers haben, macht diese Türme halt zu einer fantastischen, auch defensiven Einheit, um einfach die eigene Eco vor Raids zu schützen. Die decken mehr Fläche ab, und dadurch müssen weniger in der eigenen Eco gebaut werden, um effizient zu verteidigen. Und einzelne Bombard-Tower machen schon einen guten Schaden gegen Husare und können solche Raids sehr, sehr verkürzen oder weniger effizient machen. Und wenn man dann schon mehrere von solchen Türmen da haben, die sich teilweise auch überlappen, wird ein Raid zunehmend schwieriger. Plus, man kann diese Türme natürlich immer noch auch verwenden, um offensiv anzugreifen und so einen Push zu stützen. Deswegen ist auch dafür Artillery durchaus etwas, wenn man in die Verlegenheit kommt, diese Türme benutzen zu wollen, auch ein sinnvolles Upgrade.
Ja, ich glaube, dieser offensive Anwendungsbereich ist der weitaus wichtigere für Bomber Tower, weil die bei Raids, wo ja viele Husare oftmals so einzeln hin und her laufen, gar nicht mal so gut treffen, weil bis die geschossen haben, steht halt der Husar schon wieder woanders. Viel wichtiger ist es dann vorne, wenn größere Einheitenmassen mal gegeneinander kämpfen und diese Bomber Tower da reinschießen können. Da können die eine gegnerische Armee ganz schön unterdrücken und dementsprechend so einen eigenen Push aufrechterhalten. Und das spielt eben auch wieder sehr gut in die Stärken der Türken hinein, dass sie dadurch ihre Position vorne absichern können und den Gegner unter Druck halten, bevor dessen Wirtschaft zu stark wird. Denn ich glaube, wenn man mit den Türken erstmal zurückgepusht wurde, ist man meistens in einer sehr schlechten Position. Und mit den Bomber Towers und noch mit mehr Reichweite haben sie eben ein sehr gutes Mittel, um das zu verhindern.
Okay, wunderbar. Normalerweise sprechen wir gerade zum Abschluss ein bisschen darüber, auf welchen Maps so Zivilisationen gut gespielt werden können. Aber das haben wir eigentlich schon ziemlich gut erläutert, ne? Ganz klare Stärken auf geschlossenen Karten. Je offener eine Map wird, desto aggressiver müssen eigentlich die Türken werden, um so Schwächen zu kompensieren und dafür zu sorgen, dass sie möglichst wenig Einsatz von ihren Trash-Units bekommen. Ansonsten haben die Türken aber keine spezifischen, ich sag mal, Signature-Moves, oder? Außer eben Fast Imp und Fast Castle into Janissaries auf geschlossenen Maps.
Nicht so wirklich. Nee, halt dieses Full Feudal und mit Scouts und dann Light Cav, würde ich sagen, ist noch was sehr Typisches. Man hat auf Arena auch noch die Option, seine Burg daheim zu bauen und dann mit den Janissaries um die Reliquien zu kämpfen. Auch das ist ein Ding. sie sind da einfach sehr vielfältig auf dieser einen speziellen Map, aber auf allem anderen fällt es wirklich meistens auf was sehr Aggressives, oftmals inklusive Castle Drop zurück.
Ja, und umgekehrt spielt man gegen Türken, dann wissen wir, wir wollen vor allen Dingen das Gold in Angriff nehmen. Also da ist das Scouting ganz, ganz essentiell. Denn wenn wir sehen, dass all sein Gold vorwärts ist, also zu uns gerichtet, dann wissen wir, dass der Türke wahrscheinlich defensiver spielen muss oder sich zumindest irgendwie so dieses Gold absichern möchte. Oder umso aggressiver spielen wird, damit wir gar nicht erst die Möglichkeit haben, ihm dieses Gold strittig zu machen. Diese Goldposition des Türken also herauszufinden, kann sehr wichtig sein für die Strategiebildung. Und da sollte ein klarer Fokus drauf gelegt werden. Wie wir jetzt durch den Podcast ja so ein bisschen herausgestellt haben, ist, dass wenn ihr den das Gold strittig macht oder dem von Gold runterkriegt, dann hat der Türke eigentlich kaum noch etwas in der Hinterhand und ihr solltet in der Lage sein, den Türken zu besiegen. Umgekehrt überlässt man dem Türken das Gold oder hat er sogar sehr gutes, leicht zu verteidigendes defensives Gold, dann wisst ihr, kann der Türke halt seine vollen Trümpfe ausspielen und das Maximale aus der eigenen Zivilisation herausholen.
Ja, wenn man so gesehen hat, dass mehrere Goldspots nach vorne sind von einem Türken, würde ich sogar sagen, da kann es sich mal lohnen, wenn man die Position schon hat, auch einfach mal einen Turm dran zu stellen, auch als Gegner, also von beiden Seiten eigentlich. Wer da zuerst eine sichere Position aufgebaut hat, lohnt es sich total, da einen Turm möglichst früh hinzubringen, für den Türken, damit er die eine Ressource hat, die er auf jeden Fall braucht, und für den Gegner natürlich, damit der Türke die möglichst nicht bekommt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen dort. Das ist ja so der, in Anführungszeichen, neue Tower Rush, dass man gar nicht mehr mit Türmen direkt nach vorne geht, sondern erst eher am Ende der Feudalzeit eine Position dadurch endgültig absichert. Und genau das sehe ich hier als ein sehr gutes Mittel für und gegen Türken in diesen Positionen.
Oha, Felix, der Chefstratege, macht hier eine neue Meta auf, der neue Tower Rush. Ich bin gespannt, wann das hier die Runde machen wird.
Das ist keine Erfindung meinerseits. Auch da habe ich letztens von irgendjemandem irgendwas zugesehen.
Letztens von irgendjemandem?
Ich weiß es nicht mehr. Wir haben bevor diese Aufzeichnung noch über...
Damit auch alle nachgucken können.
Über unsere YouTube-Konsums gesprochen. Und ich habe festgestellt, dass ich seit 2 Wochen kein YouTube-Video mehr geguckt habe. Also bitte verzeih es mir, dass ich das nicht mehr genau weiß.
Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr letztens irgendwas irgendwo gesehen habt, dann war es der neue Tower Rush.
Jawohl. So. Und wenn ihr uns für diese tollen Quellenangaben belohnen möchtet, könnt ihr auf Steady gehen. Wir machen ja jetzt am Ende Werbung und jetzt wisst ihr ja, was für ein hervorragendes Produkt ihr hier unterstützt. Ich fand das mal wieder ein guter Podcast geworden am Anfang. Unterstützt durch dieses grandiose Intro, noch etwas verwirrt auf unserer Seite, aber später dann doch...
Stark verwirrt, ja.
Ja, aber später, finde ich, haben wir da sehr viel Struktur reinbekommen und es wurde sehr viel besser. Lustig war es allemal, wie immer. Und wenn euch das gefallen hat, dann schaut auf Steady vorbei. Dort könnt ihr uns monatlich unterstützen, bekommt Zusatzmaterialien zu den Folgen, bekommt sogar noch mehr Folgen. Die Mappool-Folgen von mir alle 2 Wochen zum neuen Mappool. Und auch ansonsten bringen wir ja immer mal wieder was, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, die wir mal schnell unterbringen wollen irgendwo. Also es lohnt sich dahingehend. Und wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn ihr mit uns und anderen diskutieren wollt. Der Discord-Server ist ein ganz toller Ort dafür. Es finden sich dort momentan sehr schnell immer sehr viel mehr Leute ein. Das freut mich, dass wir da immer auch neue Gesichter sehen. Wir haben den jetzt ein bisschen umgebaut, auch zu so einem Community-Server. Man kann sich Servergruppen abholen, um andere Leute nach Teamgames effektiv fragen zu können. Und da das tun auch immer mal wieder Leute. Das ist alles sehr schön, kommt dahin. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.